Bevor ich die Predigt anfange, möchte ich euch noch ein gesegnetes Jahr 2015 wünschen. Ich hatte die Ehre, am Ende von 2014 zu euch zu sprechen und jetzt gleich am Anfang 2015 noch. Man könnte fast eine Predigtserie draus machen. Aber es ist heute ein ganz anderes Thema, aber es spielt alles irgendwie natürlich zusammen. Ich freue mich, dass ich heute wieder hier sein darf. Es ist immer ein besonderes Vorrecht, wie ich finde, auch unter euch zu sein. Und heute habe ich ein spezielles Thema, von dem man selten hört in der Gemeinde. Das möchte ich gerne mit euch besprechen. Und ich möchte gleich am Anfang den 2. Petrus lesen, 2. Petrus 2, wo dieses Thema auch besprochen wird. 2. Petrus 2. Und zwar ab Vers 4. 2. Petrus, Kapitel 2, ab Vers 4. Denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf, um sie zum Gericht aufzubewahren, und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit, als Achten bewahrte, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte und auch die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und so zum Untergang verurteilte, womit er die künftigen Gottlosen zum warnenden Beispiel setzte, während er den gerechten Lot herausrettete, der durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler geplagt worden war. Denn dadurch, dass er es mit Ansehen und mit Anhören musste, quälte der Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. So weiß der Herr, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Also es sind harte Texte, die hier sind, und ich denke, es ist auch eine harte Predigt, aber es ist notwendig, diese Dinge auch anzusprechen. Es geht nämlich um die Sichtung. Und wie gesagt, ich höre ganz, ganz selten, vielleicht alle 5 Jahre mal eine Predigt drüber. Ich verstehe das nicht, weil die ganze Bibel spricht von diesem Thema eigentlich. Und ich habe am Anfang ein paar Typologien oder Gleichnisse gesetzt, die über dieses Thema sprechen. Typologien sind ja Dinge, die stattgefunden haben, vor längerer Zeit kann sein, und im Großen in unserer heutigen Zeit sich erfüllen. Das erste typologische Beispiel für die Sichtung wäre die Sintflut. Wenn man mal hochrechnet, die meisten sagen, na, bei der Sintflut haben nicht viele Leute gelebt, 10.000 oder so, und 8 sind davon errettet worden. Aber wenn man es hochrechnet, die Sintflut kam nach 1656 Jahren nach der Schöpfung oder nach dem Sündenfall. Das kann man nicht ganz festmachen. Und wenn man dann hochrechnet, wie heute, alle 50 Jahre verdoppelt sich die Menschheit, dann kommt man auf eine Zahl, wahrscheinlich waren es weniger wie 50 Jahre, dann kommt man auf Milliarden, die da gelebt haben. Und Noah hat verkündigt, dass die Sintflut kommt. Die wenigsten haben es geglaubt. Und eine Sichtung ging, auch durch die damalige Gemeinde, wenn man sie so nennen kann, durch die damaligen Menschen. Und wenn man sich bewusst macht, Jesus sagt, es wird am Ende der Zeit so sein, wie kurz vor der Sintflut, dann sieht man, dass diese Sichtung auch in der heutigen Gesellschaft und in der heutigen Gemeinde stattfindet. Damals waren es wirklich nur 8 Leute von, wie ich vermute, Milliarden Menschen. Was für eine Sichtung. Sie haben nicht geglaubt, was Gott gesagt hat. Ein anderes Beispiel wäre, wie die 10. Plage in Ägypten war. Da sagte Gott, in der Nacht wird jede Erstgeburt getötet werden. Auch von euch, außer ihr macht etwas, was wissenschaftlich nicht belegbar letztendlich ist. Ihr nehmt ein Lamm, schlachtet es und streicht das Blut an die Pfosten eurer Tür. Da hätten jetzt die Israeliten sagen können, ja, was soll das, wieso soll mich das retten, ich bin doch gläubig, wo ist jetzt das Problem? Aber es steht in der Bibel, der Würgeengel, so wie er beschrieben wird, ging nur an den Türen vorüber, die dieses Blut im Glauben natürlich, das ist ja letztendlich die Einsetzung des Passafestes gewesen, wo dieses Blut zu sehen war. Die anderen Erstgeborenen im Ägyptenland und auch Israel, die es nicht gemacht haben, sind umgekommen. Und ich stelle mir so vor, ich selbst bin Erstgeborener. Ja, wenn das meine Eltern, wenn ich damals gelebt habe, meine Eltern nicht gemacht hätten, dann wäre ich umgekommen. Ja? Und alle Erstgeborenen, der Familienvater vielleicht, auch von den Tieren. Und da war ein großes Geschrei, eine Sichtung. Glaubt man das, was Gott sagt, oder glaubt man nicht? Auch entgegen wissenschaftlicher Beweise. Ein anderes Paradebeispiel für die Sichtung ist zur Zeit der Richter, der Gideon. Der Gideon hat in einer Zeit gelebt, wo die Midianiter, das waren so Feinde von Gottes Volk, sie ziemlich stark unterdrückt haben. Und Gott hat keinen Großen damals erwählt, sondern eben den Gideon. Das war aus dem kleinsten Stamm jemand. Und der sollte die Armee der Midianiter besiegen. Wisst ihr, wie viele Leute er am Anfang hatte dafür, die sich bereit erklärt haben? Es waren 32.000. Die Midianiter waren aber weit über 100.000. Und Gideon hat wahrscheinlich schon gedacht, oh, mit 32.000, wie soll das gehen? Und gut, ist jetzt in den Kampf gezogen. Auf dem Weg dorthin sagte Gott ihm, das sind zu viele Leute, du musst sie sichten. Und der Gideon hat auch wieder denken können, oh Mann, noch weniger Leute, wie soll das gehen? Und Gott hat gesagt, alle, die verzagt sind, die also nicht so richtig mit dem Herzen dabei sind, die wenig Angst haben und so, die sollen nach Hause gehen. Und wisst ihr, wie viele übrig geblieben sind? Nein? 10.000. Also 22.000 sind heimgegangen. Jetzt waren es nur noch keine 32, was schon weniger ist. Jetzt waren es nur 10.000. Dann, kurz bevor der Kampf bevorstand, sagte Gott, es sind immer noch zu viel. Und Gott sagt, wenn ihr die Midianiter besiegt, dann könnte es sein, wenn ihr so viele Leute seid, wobei 10.000 nicht viel sind, dann könnte es sein, dass ihr den Ruhm für euch nehmt und nicht an mich denkt, dass ich eigentlich den Sieg erworben habe. Also wir brauchen eine neue Sichtung und da wurden dann die ausgesichtet, die sich hingekniet haben und gemütlich das Wasser getrunken, also war so eine Ruhephase, die sollten nach Hause gehen, die anderen, die nur im Vorübergehen schnell das Wasser aufgenommen haben und komm, wir gehen jetzt voran und so weiter, dass dieses Problem behoben wird, die dürften dann in den Kampf ziehen. Mehr hat Gott dann nicht mehr gesichtet. Es sind dann von diesen ursprünglich 32 Leuten, sind noch, ihr habt schon gesagt, 300 Leute übrig geblieben. Ist übrigens eine Typologie für unsere heutige Zeit auch. Ich werde später noch darauf zurückkommen. Und die 300 Leute sind dann mit welchen Waffen in den Kampf gezogen? Fackel, Krug und eine Posaune. Und von diesen, also interessante Waffen. Ja. Auch ein interessante Dinge mit Posaune, Krug und Fackel, was das für unsere heutige Zeit bedeutet. Und sie haben diese Armee mit über 100.000 besiegt. Von diesen 300 ist kein einziger umgekommen. So sind Gottes Methoden, Kriege zu gewinnen. Ein weiteres Beispiel einer Sichtung ist der Wiederaufbau Jerusalems. Jerusalem wurde ja komplett und Juda weggeführt. Und dann gab es eine Prophezeiung, 70 Jahre später wäre es wieder möglich, zurückzukehren und Jerusalem und den Tempel und alles wieder aufzubauen. Aber es waren sehr, sehr wenige, die dort mitgemacht haben, die diese Möglichkeit ergriffen haben. Viele andere, die Mehrzahl, sind in Babylon geblieben. Die haben sich dort niedergelassen, Handwerker, alles Mögliche. Denen ist es gut gegangen und sie sagen, wir werden doch nicht diese beschwerliche Reise machen und wieder komplett in dieses komplett zerstörte Jerusalem gehen und es wieder aufbauen. Also sie haben sich in Babylon gemütlich gemacht. Auch wieder ein guter Gedanke für unsere heutige Zeit. Wer mal das Kapitel Johannes 6 lesen möchte, wir gehen in der Zeit weiter mit der Sichtung, da wird eine Sichtung unter den Jüngern beschrieben. Jesu Jünger waren am Anfang, sagen wir mal, die Hauptjünger waren so 11 und dann ist Judas dazugekommen, aber es wird in der Bibel auch von 70 Jüngern beschrieben. Und da gab es eine Sichtung laut Johannes 6, das, man kann es auch im Leben Jesu nachlesen, die hatten eine große Enttäuschung, die 70 Jünger, weil Jesus ihren Erwartungen nicht entsprach. Und in diesem Kapitel im Leben Jesu steht, Christus sichtete seine Nachfolger immer wieder, bis zu einem Zeitpunkt nur 11 Männer und einige gläubige Frauen übrig blieben, um das Fundament der christlichen Gemeinde zu legen. Es gibt solche, die sich zurückhalten, wenn es Lasten zu tragen gibt. Wenn es in der Gemeinde hoch hergeht, fangen sie die Begeisterung auf, singen und jauchzen und sind ganz entzückt. Aber beobachtet sie, wenn das Feuer erlöschen ist, werden nur wenige treue Kalebs, das war ein treuer Mann zur Zeit Mose, nur wenige treue Kalebs hervortreten und unwandelbaren Grundsatz offenbaren. Diese sind das Salz, das seine Würzkraft bewahrt hat. Wenn die Arbeit schwerer wird, dann entwickelt die Gemeinde ihre wahren Helfer. Es ist auch der Gedanke drin, dass wir uns nicht auf weltliche Weisheit verlassen. Wenn wir Jünger zu erwählen hätten, so wie es Jesus gemacht hat, wir würden wahrscheinlich Matthäus den Zöllner und Petrus den heißblütigen Fischer würden wir nicht nehmen. Aber wir würden wahrscheinlich Judas nehmen. Weil die Jünger selber, Jesus hat Judas nicht berufen, aber die Jünger selber haben gesagt, das ist ein wertvoller Mann, der stellt was dar, der kann gut reden und. Und die Jünger wollten, dass er mit in den Jüngerkreis kommt und letztendlich wurde er auch ausgesichtet, es wurde sein wahrer Charakter offenbar. Also auch zur Zeit Jesu gab es immer wieder eine Sichtung. Und das letzte Beispiel, das ich noch so im Allgemeinen bringen möchte, ist auch die Geschichte der Adventgemeinde. Wir wissen, wenn wir das studiert haben, die Adventgemeinde ist entstanden durch Studieren der Prophezeiungen und ein William Miller, gab es ja die Adventgemeinde noch nicht, aber so die Anfänge, der sagte, 1844 kommt Jesus wieder und viele haben diese Botschaft angenommen, wunderbar, und da war eine richtige Erweckung, vor allem in Amerika, aber man weiß auch weltweit sind da Erweckungen gewesen. Und dann haben sie sich vorbereitet, 22. Oktober 1844 kommt Jesus wieder. Und sie waren hundertprozentig überzeugt, dass er kommt, weil sie sagen, die Bibel kann sich nicht irren. Und es waren, wenn das über 100.000 waren, das war schon eine Bewegung. Und Jesus, wie wir wissen, zu unserem Glück kann man fast sagen, ist er nicht gekommen. Weil wir sind ja das Produkt aus Fehlleistungen in der vergangenen Zeit. Ja. Jesus hätte ja fast 1900 schon kommen können, wenn die Gemeinde richtig ernst gemacht hätte. Und letztendlich haben dann viele gesagt, wir sind einem falschen Propheten aufgesessen. Denn er hat was verkündigt und hat nicht gestimmt. Nur wenige haben das nachgeprüft. William Miller hat zum Beispiel gesagt, die Bibel kann sich nicht irren, das gibt es nicht, das muss stimmen. Warum ist er nicht gekommen? Und haben dann nochmal studiert und haben gesagt, die Zeit, der Zeitpunkt ist hundertprozentig, da gibt es nichts dran zu deuten. Und haben dann, das erste Mal sind sie auf die Idee gekommen, haben das Ereignis mal nachgeprüft. Und es steht ja in Daniel 8,14, das Heiligtum wird gereinigt werden. Und sie dachten, das Heiligtum ist die Erde. Haben aber dann festgestellt, das Heiligtum ist das himmlische Heiligtum. Und dann haben sie die ganzen Zusammenhänge mit großen Versöhnungstag und so weiter erst richtig verstanden. Und ich habe die Zahl hinten schon gehört. Wie viel sind von den über 100.000 übrig geblieben? 50. Eine brutale Sichtung. Von Leuten, die es ernst meinen und Leuten, die es nicht ernst meinen. Wenn man jetzt mal, also wir haben einige Beispiele jetzt angesehen, wenn man jetzt mal Sichtung definiert, es ist jetzt meine Definition, es sind von Gott herbeigeführte Ereignisse, oder man könnte auch Prüfungen sagen, die Wahrhaftigkeit eines Nachfolgers Jesu beweisen, des Glaubens eines Nachfolgers Jesus. Alle, die es nur zum Schein waren, werden durchfallen. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man hier über die Sichtung predigt, ist es immer auch eine Gerichtsbotschaft. Und die Leute wollen heute im Allgemeinen nichts mehr vom Gericht hören, obwohl wir ja uns Laodicea nennen, Volk des Gerichts. Und es gehört genauso zum Evangelium wie die Liebe Gottes. Man kann auch hier die Liebe übrigens erkennen, die Liebe Gottes. Und wenn man mal konkret einige Personen anschaut, wie sie geprüft wurden, ob sie es ernst meinen oder nicht. Mir ist da sofort der Abraham eingefallen. Denn der Abraham hat verschiedene wie soll man sagen, verschiedene Dinge von Gott gezeigt bekommen, die er eben so tun konnte oder eben nicht. Das waren seine Prüfungen. Das Erste, was er von Gott direkt gezeigt bekommen hat, ist, geh hinaus aus deinem Heimatland, aus deinem Heimat, aus deinem Vaterland. Ich werde dich in ein Land bringen, das ich dir zeigen werde. Also er wusste nicht, wo er irgendwo hinkommt. Er geht mit seinem ganzen Gesinde und geht einfach. Das, was Gott ihm irgendwann zeigt. Also ich frage mich, wenn Gott es zu mir sagen würde, und ich nehme dann einen Koffer mit und gehe dann einfach irgendwo in die U-Bahn, in Zug. Gott wird mich schon irgendwo hinbringen, ja, oder ich laufe los. Und irgendwann werde ich dann dort sein. Also eine große Prüfung, würde ich sagen. Die hat er bestanden. Die hat er bestanden. Was waren die nächsten zwei Prüfungen? Ich möchte die zusammenfassen. Er musste zweimal, weil es bei ihm so eine Hungersnot gab, nach Ägypten ausweichen mit seinen ganzen Leuten. Und beide Male sagte er beim Pharao, dass seine Frau seine Schwester wäre. Und der Pharao hätte sie fast als Frau genommen, aber der Pharao hat viel leiden müssen und so, und dann hat er es irgendwie dann doch bemerkt, dass es so ist. Hat dann Abraham auch angeklagt, warum er das so gemacht hat. Also letztendlich, wenn man es liest, zweimal ist er durchgefallen.
Wobei das aber auch bestimmt
hat. Ja, seine Halbschwester, ich weiß schon. Aber eine Halblüge ist auch eine Lüge. Ja, Notlügen und solche Dinge toleriert die Bibel auch nicht. Dann sagt Gott ihm, du wirst einen Nachkommen haben. Und er war schon sehr alt. Er lacht fast, seine Frau vor allen Dingen hat sehr innerlich drüber gelacht. Und sie haben sich die ganze Zeit Gedanken gemacht, Mensch, wie soll das gehen, wie kann man das machen? Und haben dann selber menschlich was konstruiert. Und damals war es eben üblich, ja, wenn die Frau keine Kinder mehr bekommen konnte, weil sie entweder unfruchtbar oder schon zu alt war, dann konnte, wenn kein Nachkomme da war, mit der Magd, mit der obersten Magd eine Verbindung eingegangen werden. Und das haben sie eben nach den damaligen Gepflogenheiten auch so gemacht. Und dann ist ein Kind gekommen mit der Hagar und der Ismael. Übrigens, Ismael ist so ein Vorgänger von den Arabern und so weiter. Und auch, man könnte sagen, von den Islamisten auch, weil viele nehmen ja da den Glauben an. Und da steht eine Prophezeiung, 1. Mose 16, er wird gegen alle sein und alle werden gegen ihn sein. Und ich glaube, das ist die einzige Prophezeiung, die ich in der Bibel erkenne von diesen Völkern, und das haben wir heute. Dass alle gegen sie sind, wobei das in Deutschland immer mehr auch aufgeweicht wird, muss ja nicht sein, dass man gegen sie ist, aber es ist eine Prophezeiung. Aber letztendlich, wenn wir wieder auf Abraham zurückgehen, da, diese Prophezeiung oder diese Prüfung hat er auch nicht bestanden. Und jetzt kam eine brutale Prüfung mit dem Isaak. Dann gab es nämlich diesen verheißenen Sohn, der letztendlich der Ursprung vieler Völker sein sollte. Und den sollte er opfern. Drei Tage lang ist er gegangen mit dem Isaak, hat sich auch überlegt, Mensch, wie würde es der Herr machen? Und musste ihn auf den Altar legen, Brandopfer. Zum Brandopfer sollte er ihn bringen, und Brandopfer, ihr wisst, was ein Brandopfer ist, Kehle durchschneiden, Blut auffangen, Eingeweide raus, Arme, Beine abschneiden und so weiter. Das ist Brandopfer. Ja? Und das muss man mit dem Lamm machen. Und er soll es zum Brandopfer bringen. Und wie er zusticht, hält ihn ein Engel zurück. Was hat Gott danach gesagt? Er hat gesagt, weil du das getan hast, jetzt weiß ich, dass du mich lieb hast. Und wurde als Freund Gottes benannt. Und diese Aussage gibt's auch im Islam. Ja? Der Abraham ist wirklich ein Glaubensvater für alle. Und erst da wurde er als Freund Gottes. Nach diesen vielen Prüfungen wurde er als Freund Gottes bezeichnet. Ein anderes Beispiel, das mir da noch einfällt, ist dieses Gleichnis, wo Gott Leute einlädt. Und die sitzen dann alle am Tisch, am Hochzeitstisch. Und dann geht er um und prüft die Leute alle, ob sie ein hochzeitliches Kleid anhaben. Und dann, also wieder eine Sichtung, Gott sichtet die Menschen, und das hochzeitliche Kleid ist so ein Bildnis für die Annahme Jesu, für die Heiligung, kann man an vielen Bibeltexten festmachen. Und die kein hochzeitliches Kleid hatten, oder der eine, der da mit dabei gesessen ist, die wurden rausgeschmissen, steht dort, und da wird Heulen und Zähne klappern sein. Ein Beispiel für die Sichtung. Unkraut und Weizen haben wir auch. Das ist speziell für die Gemeinde, diese Sichtung, die durch die Gemeinde geht. Wir können mal einen Vers daraus lesen, in Matthäus 13, Vers 41. Und da wird der Grund auch genannt, warum das Unkraut gesammelt wird und verbrannt wird. Vers 41 heißt, der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben, aus seinem Reich sammeln und dann letztendlich in den Feuerofen werfen. Bei mir steht in der Anmerkung, hier steht, werden alle Ärgernisse, bei mir in der Anmerkung steht, Menschen, die andere zur Sünde verführen, sind damit gemeint, die in der Gemeinde als Unkraut bezeichnet werden, die verführen andere Menschen in der Gemeinde zur Sünde und die anderen, die gesetzlos handeln, also die selber sündigen natürlich. Die werden auch ausgesichtet mit dem Unkraut und Weizen. Wir haben das Gleichnis in Matthäus 25 von den klugen und törichten Jungfrauen. Und das Hauptproblem war ja, ist auch ein Gleichnis für die Gemeinde, das Hauptproblem war, sie hatten kein Öl. Oder zu wenig Öl, kann man auch sagen. Und das waren die Törichten. Öl ist ein Bild für den Heiligen Geist. Haben sie mit Gott zusammengearbeitet? Haben sie, der Heilige Geist bekommen diejenigen, die ihm gehorsam sind. Dass wenn Gott ihnen etwas zeigt, dass sie zumindest darum beten, dass sie es umsetzen. Nicht immer kann man es gleich umsetzen. Aber die törichten Jungfrauen, ich habe mal das Wort töricht nachgesehen, was das in der Bibel so was damit verbunden wird. Wenn jemand die Bibeltexte möchte, kann ich sie ihm dann später geben. Im 4. Mose, im 1. Samuel, in Hiob steht, es wird mit Sündigen verbunden. Also wenn man töricht ist, sündigt man. In dem Psalmen, Psalm 74 steht, ein Törichter lästert den Namen Gottes, auch mit seinem Leben. Und in Jeremia 4 steht, sie glauben dem Wort Gottes nicht. Man kann also das Wort Gottes hören, aber man glaubt einfach nicht. Also das sind die törichten Jungfrauen. Auch eine Sichtung. Da wird bei den klugen und törichten sind 50%, ja, 50%, die ausgesichtet werden, 50%, die angenommen werden. Und gleich nach dem Jungfrauengleichnis stehen dann das Gleichnis von den Schafen und Böcken. Und auch hier kann man einen Vers lesen in Matthäus 25, Vers 40. Matthäus 25, Vers 40. Und der König wird ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Also diese Leute, die hier als gut beschrieben werden, sie tun unbewusst das Richtige. Sie haben die Heiligung erlaubt. Der Heilige Geist dürfte sie umwandeln und sie denken, das ist gar nichts Großes, ich mache doch ganz natürliche Dinge. Sie denken wie Gott und tun automatisch das, was nach seinem Willen auch richtig ist. Die anderen, die Böcke, es wird nicht umsonst als Böcke bezeichnet, das sind die mit den kleinen Hörnern, ja, die immer ein wenig dagegen gehen. Und die sind sich dessen nicht bewusst, dass sie was Verkehrtes getan hätten, aber Jesus sagt, was ihr nicht euren Mitmenschen tut, das tut ihr genauso mir nicht. Und ganz zum Schluss steht dann Vers 46, sie werden die ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber zum ewigen Leben. Also ist immer diese Sichtung beschrieben. Nachdem wir jetzt diese ganzen Gleichnisse gesehen haben, können wir einige Fragen uns stellen. Warum wird überhaupt gesichtet? Einmal, eine Antwort ist schon gegeben. Gott möchte sehen, ob der Glaube authentisch ist oder nicht. Also nicht, dass ich ein Heuchler bin, der predigt und genau das Gegenteil macht, sondern er möchte sehen, auch die Menschen sollen sehen, verlässt man sich auf Gott oder nicht. Beim Judas zum Beispiel, da wird beschrieben, auch im Leben Jesu, wenn Judas vor der Kreuzigung gestorben wäre, dann hätte man ihn massiv vermisst, hätten gesagt, was für ein wunderbarer Mensch und schade, dass er von uns gegangen ist. Aber Gott hat die Ereignisse laufen lassen, dass man sieht und sein Herz, was in seinen Gedanken, wie seine Einstellung war, damit man das gesehen hat. Und also für die Menschen ist die Sichtung wichtig und auch für die Engel. Denn die Engel, die möchten sehen, ob es jemand im Glauben ernst meint, mit Gott ernst meint. Die Engel haben kein Interesse, dass noch ein Sünder in den Himmel kommt. Denn sie haben durch die Sünde ein Drittel ihrer Freunde verloren. Die heute, man nennt sie Dämonen, die verloren gehen werden. Das schreibt die Bibel eindeutig. Gut, durch was wird gesichtet? Ein paar Dinge haben wir schon so ein wenig am Rande angesprochen, aber machen wir ganz genau. Es gibt viele Aussagen im Geist der Weissagung, die sagt, in der letzten Zeit wird gesichtet durch die Botschaft des treuen Zeugen. Was ist die Botschaft des treuen Zeugen? Offenbarung 3. Vers 14. Offenbarung 3, Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge. Der Ursprung der Schöpfung Gottes. Der treue Zeuge. Wenn sie dieses Gedankenspiel macht, dann spielt sie auf Offenbarung 3, auf die Botschaft von Laodicea an, der treue Zeuge. Und was gibt er für eine Botschaft? Vers 17 bis 19. Du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich, so sei nun eifrig und tue Buße. Das ist die Botschaft des treuen Zeugen. Wir sehen ja in der Gemeinde Laodicea eine Beschreibung von uns. Und die Gemeinde lebt nach dieser Beschreibung in großer Verführung. Du weißt nicht, heißt es hier, dass du arm, blind und so weiter bist. Sie denkt, alles ist in Ordnung. Und deswegen diese Ratschläge, die Jesus gibt, die Botschaft des treuen Zeugen, Augensalbe, damit wir das erkennen, ist der Heilige Geist nach Johannes 16. Weiße Kleider, Jesu annehmen als Erlöser und Herrn. Das machen viele in der Gemeinde nicht nach dieser Aussage. Weil weiße Kleider ist das Kleid, das weiße Kleid, das mir der Herr gibt. Viele sind werksgerecht. Sie denken, weil sie am Sabbat in die Gemeinde gehen, weil sie in Zehnten zahlen, weil sie vegan sind, keine Ahnung was. Deswegen werden sie errettet. Man wird nur durch Jesus errettet. Und im Feuer geläutertes Gold sind die Werke, die der Geist Gottes, die Jesus uns vor die Füße legt. Dass wir die auch erkennen und tun. Und das, sagt uns auch der Geist der Weissagung, wird in der Gemeinde nicht zur Hälfte beachtet. Denn diese Botschaft muss Reue bewirken und sie muss aufrichtig angenommen werden. Alle, die diesen Tadel nicht annehmen, werden ausgesichtet. Ein paar Abschnitte aus dem Buch Christus kommt bald. Der Feind wird falsche Lehren einführen, wie die, dass es kein Heiligtum gibt. Dies ist einer der Punkte, weswegen manche vom Glauben abfallen werden. Nächster Absatz. Es ist Satans Plan, zunächst das Vertrauen der Gläubigen in die Zeugnisse zu schwächen. Als nächstes folgt dann Skepsis bezüglich unserer wichtigsten Glaubenslehren, der Säulen unserer Botschaft. Danach Zweifel an der Heiligen Schrift. Dann geht es geradewegs ins Verderben. Wenn die Zeugnisse, die man einmal glaubte, angezweifelt und aufgegeben werden, dann weiß der Böse, dass die Getäuschten damit nicht aufhören werden. Er verdoppelt seine Anstrengungen, bis er sie zum offenen Widerstand gebracht hat, der unheilbar ist und im Untergang endet. Also es sind Zeugnisse, die Gott gegeben hat. Das ist auch inspiriert wie die Bibel. Hat uns auch etwas zu sagen. Ein anderer Absatz spricht, viele werden mit der Fackel falscher Prophezeiungen in ihren Händen auf unseren Kanzeln stehen, angezündet von verderblichem Feuer des Bösen. Eine harte Aussage. Was sind falsche Prophezeiungen heute, die man vielleicht auch in unseren Kanzeln hört? Im Thessaloniker steht, wenn sie sagen, Friede, Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen. Was kann man mit Friede, Friede alles verbinden? Man kann mal verbinden, dass gesagt wird, hier auf Erden wird es ein tausendjähriges Friedensreich geben. Es wird ein tausendjähriges Friedensreich geben, aber im Himmel, nachdem Jesu wiedergekommen ist. Hier auf Erden wird es drunter und drüber gehen bis zum Ende. Oder man kann auch die Friedensbotschaft, Gott ist die Liebe, er lässt doch niemand verloren gehen. Michael hat was auch an Gedanken.
Ja, wenn du zum Beispiel anfängst, die Liebe um gegen die Wahrheit oder gegen den Gehorsam auszuspielen.
Genau. Ist auch Friede, Friede, kein Problem, Gott liebt alle. Aber ich weiß nicht, 10 oder 15 Beispiele der Sichtung gebracht, dann könnte man die Bibel vergessen, wenn das wirklich so wäre. Klaus?
Also ich denke schon, dass Gott alle liebt.
Ja, sicher.
Es kommt nur darauf an, wer halt letztendlich ihn wieder liebt.
Ja. Es ist ja auch Liebe, also wenn man es ganz durchdenkt, wenn Menschen verloren gehen, wenn Gott sie nicht weiterleben lässt, dann hat es auch mit Liebe zu tun. Sie würden sich selber noch mehr fertig machen. Wenn man es richtig durchdenkt. Auch falsche Prophezeiungen höre ich immer wieder. Ihr mit euren Neurosen mit dem Papst. Was habt denn ihr gegen den Papst? Letzten Montag haben wir Offenbarung 13 nochmal studiert. Und Offenbarung 13 sagt eindeutig, auch in der heutigen Zeit, der Papst führt alle an der Nase herum, bis er irgendwann die Macht hat, richtig zuzuschlagen. Und dann geht es richtig rum.
No, Michaela. Auch Daniel 7 sagt ja, dass das kleine Horn lästert, bis Jesus wiederkommt.
Genau. Nicht nur in der Offenbarung, Daniel 7 auch. Ja. Jetzt macht der Papst ist doch so lieb und macht das und das und das und das. Das ist ja wunderbar, er führt alle zusammen und die haben wieder in Kuba und Amerika Frieden gemacht und so weiter. Aber letztendlich wird er im Hintergrund, sagt uns der Geist der Weissagung, wirken, dass er wieder diese Macht wie im Mittelalter wegkommt und das Gewissen zwingen kann, letztendlich die falsche Anbetung dann einzuführen. Das wird gemacht werden.
Seitdem es drunter und drüber geht, steckt er wahrscheinlich im Hintergrund.
Ja, genau. Das ist auch interessant, weil du das jetzt sagst. Viele schauen heute nach Israel, nach Syrien und so weiter. Ist ja in Ordnung, dass man da auch schaut. Aber die Bibel sagt, wir sollen vor allen Dingen aufs Papsttum, auf Amerika und auf den falschen Protestantismus schauen. Das sind die drei größten Hauptfeinde des Glaubens. Das nur am Rande.
Schau doch mal an, wenn du sagst, jeder liebt den Papst. Normalerweise ist, wenn jeder normale Mensch, aber jetzt mal nicht von uns abgehört, die Bibel studiert, sondern wenn jeder normale Mensch einfach nur mit offenen Augen durch die Welt läuft, wie kann es denn sein, dass der Papst bzw. einer seiner Bischöfe sich eine Sommerresidenz für Millionen bauen kann und in Afrika verhungern, jeden Tag bitte 1000 kleine Kinder oder was auf der Straße? Wie kann denn sowas sein? Wie kann ich als Papst, als höchster Vertreter Gottes, in Anführungsstrichen, sagen, ja, ich lebe jetzt aus und aus, ich fudere meinen Schweinebraten und was sonst noch alles gibt? Lass mal die verhungern.
Okay.
Wie geht denn das?
Ist klar. Also ich will jetzt wieder vom Papst weglenken. Ich will lieber, dass wir mehr auf uns dann auch schauen, denn es heißt, für die Gemeinde geschrieben, Band 2 heißt es, wie die Zustände in der Gemeinde bei der Sichtung sein werden. Und da heißt es, in der Gemeinde Gottes, das Gesetz Gottes wird nicht mehr als bindend angesehen. Die Geschwister werden verführerischen Geistern anhängen und Geschwister haben dadurch dämonische Anschauungen. Also harte Worte, wo sich jeder selber prüfen muss. Noch zwei Aussagen vom Bibelkommentar. Die Welt ist das Werkzeug, das die Gemeinde sichtet und die Echtheit der Gemeindeglieder prüft. Die Welt bietet Verlockungen an und wenn sie angenommen werden, versetzt dies den Gläubigen in eine Lage, wo sein Leben nicht mehr mit seinem Bekenntnis übereinstimmt. Wenn du zum Himmel voranschreitest, wird die Welt sich hart mit dir anlegen. Bei jedem Schritt wirst du gegen Satan und seine bösen Engel und gegen alle, die Gottes Gesetz übertreten, auf deinem Weg bestehen müssen. Irdische Obrigkeiten werden eingreifen. Dir werden Trübsal begegnen, Verwundung des Gemüts, harte Reden, Spott, Verfolgungen. Menschen werden fordern, dass du dich den Gesetzen und Gebräuchen angleichst, was aber Untreue zu Gott die Folge haben würde. Hier findet Gottes Volk das Kreuz auf dem Weg zum Leben. Also einige Dinge stehen uns bevor. Wenn wir Offenbarung noch dazu studieren, heißt es, entweder habe ich in der letzten Zeit Stress mit dem Tier oder Stress mit Gott. Ich kann es mal aussuchen, ich habe immer Stress. Ja? Aber mit Gott wird es, Gott sagt, es ist eine relativ kurze Zeit und es wird danach unendlich schön sein, dass wir sogar sagen, das war nicht der Rede wert.
Was wir gesagt, der will Liebe in die Hände Gottes.
Ja, genau. Genau. Wen trifft die Sichtung zuerst? Haben wir letztendlich schon beantwortet. 1. Petrus 4, nochmal die biblische Antwort. 1. Petrus 4, Vers 17. Da heißt es dann, denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Gleich parallel noch den Hesekiel dazu, Hesekiel 9. Also im Haus Gottes fängt es an. Und Hesekiel 9 ist ja so ein alttestamentarisches Bild für die Sichtung. Vers 4 heißt es, also Hesekiel 9, Vers 4. Und der Herr sprach zu ihm, das ist ein Engel, der die Sichtung vorbereiten soll. Geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem und mache ein Zeichen auf die Stirn der Leute, die seufzen und jammern über all die Gräuel, die in ihrer Mitte verübt werden. Also die Vorbereitung, diese Leute erkennen in der Gemeinde Gräuel, ist alles chaotisch und sie seufzen drüber, sie beten drüber, sie versuchen mit ihrem Einfluss das natürlich zu ändern. Und dieser Engel ist dazu ausgesandt, ein Zeichen, das für die Menschen nicht sichtbar ist, auf diese Menschen, auf die Stirn, ja, kann man auch vom Denken her sehen, zu zeichnen. Also hier heißt es, es wird eine Grenzlinie gezogen zwischen denen, die Gott dienen und denen, die ihm nicht dienen. Und die Folge wird dann in Vers 5 und 6 noch beschrieben, was dann danach alles passiert. Zu den anderen aber sprach er von meinen Ohren, geh hinter ihm her durch die Stadt und erwürgt. Eure Augen sollen nicht verschonen und ihr dürft euch nicht erbarmen. Tötet, vernichtet Greise, junge Männer und Jungfrauen, Kinder und Frauen. Von denen aber, die das Zeichen tragen, rührt niemand an. Wo fängt es jetzt an? Und bei meinem Heiligtum sollt ihr anfangen. Da fingen sie bei den Ältesten an, die vor dem Tempel waren. Warum bei den Ältesten? Warum bei den Predigern? Weil sie größere Erkenntnis hatten und weil sie die größte Verantwortung haben, den größten Einfluss. Und wenn man die Abfolge sieht, die einzelnen Ereignisse, die uns noch bevorstehen, dann sieht man, wenn man den großen Kampf und die Bibel alles zusammennimmt, das nächste, was uns bevorsteht, das ist die ganz große Prüfung, ist das Sondergesetz. Wen wird das zuerst treffen? Die Adventisten. Warum? Weil die eben Probleme haben. Ja? Sie möchten den Sabbat gern halten. Und laut Gesetz wird es mehr oder weniger verboten. Du musst sogar, ich weiß nicht genau, wie das ausschauen wird, aber es wird vom Sondergesetz eben gesprochen. Und die, da gibt es auch in Propheten und Könige einen kurzen Absatz. Da heißt es, der Erlass, der schließlich gegen Gottes Volk der Übrigen ergehen wird, wird dem des Ahasveros gegen die Juden sehr ähneln. Heute sehen die Feinde der wahren Gemeinde in der kleinen Schar, die das Sabbatgebot hält, einen Mardochai am Tor. Dass Gottes Volk sein Gesetz ehrt, ist ein beständiger Vorwurf für jene, die die Furcht des Herrn verworfen haben und seinen Sabbat mit Füßen treten. Einen Mardochai am Tor. Wer war der Mardochai? Esther, der Onkel von der Esther, ja. Und was hat er nicht gemacht, der Haman? Der wollte immer, dass jeder sich verbeugt. Er hat es nicht gemacht. Haman, Entschuldigung. Und deswegen hat er versucht, den Mardochai umzubringen. Und letztendlich ist es aber so gekommen, dass er umgebracht wurde und der Mardochai gelebt hat. Ja? Also Gott hat es wunderbar gewendet. Aber in der heutigen Zeit wird der Vergleich gebracht, in Leuten, die den Sabbat halten, die die Gebote halten, es geht ja nicht nur um den Sabbat, wird ein Mardochai am Tor gesehen. Sie verbeugen sich nicht vor der Obrigkeit, sie machen nicht das, was andere sagen. Ein weiteres Zitat, wir werden in der nahen Zukunft diese Worte erfüllt sehen. Wenn die protestantischen Kirchen, sich mit der Welt und mit der päpstlichen Macht gegen diejenigen verbinden, die Gottes Gebote halten. Derselbe Geist, der in vergangenen Zeiten die Anhänger des Papstes beseelte, wird auch die Protestanten verleiten, in gleicher Weise gegen die vorzugehen, welche Gott treu bleiben wollen. Kirche und Staat treffen jetzt Vorbereitungen für den zukünftigen Kampf. Die Protestanten arbeiten unter dem Vorwand, den Sonntag in den Vordergrund zu bringen, wie die römischen ehemals taten. Durch das ganze Land, das bezieht sich auf die Vereinigten Staaten vor allen Dingen, wird aber weltweit kommen, durch das ganze Land errichtet das Papsttum seine hohen, massiven Gebäude, um in deren geheimen Tiefen seine früheren Verfolgungen zu wiederholen. In großem Maßstab wird der Weg für die Offenbarung lügenhafter Wunder vorbereitet, durch welche Satan, so es möglich wäre, selbst die Auserwählten verführen würde. Es findet also durch dieses Ereignis eine Sichtung in der Gemeinde statt. Und das wird eine brutale Sichtung werden. Warum ist eigentlich der Sabbat, vor allem der Sabbat, das Mittel zur Sichtung? Es heißt ja das Siegel Gottes oder das Mahlzeichen des Tieres. Willst du antworten?
Okay. Ja, ich denke mal, weil in der letzten Zeit kommt es ja darauf an, wer steht zu Gott, wer steht nicht zu Gott. Die, die zu Gott stehen, die halten den Sabbat, egal was kommt. Deswegen ist das die Sichtung.
Es sind alle Gebote, ja. Aber ja, am Sabbat macht man es fest, ne?
Michaela? Weil es mit Anbetung zu tun hat und weil ja Satan schon immer angebeten werden wollte und weil im Sabbat zwei Dinge drinstehen, nämlich der Schöpfer und die Erlösung.
Also es ist auch vom Siegel her, wenn ihr ein Siegel euch anschaut, hast du Kennzeichen, dass der Name, der Einfluss oder der Herrschaftsbereich drin ist und auch die Machtstellung. Und beim Sabbatgebot hast du alles. Ich bin der Herr, dein Gott. Die Machtstellung ist, der Himmel und Erde gemacht hat, der Schöpfer. Und der Herrschaftsbereich Himmel, Erde, Meer, Wasser, überall letztendlich. Ja. Hast du genau diese drei Kennzeichen eines Siegels auch drin. Und das wird in der Gemeinde passieren, diese Trennung. Und es wird beschrieben, die Abgefallenen, die das Mahlzeichen des Tieres letztendlich bekommen werden, die werden nicht mehr zurückkommen. Die Treuen werden für immer Gott treu bleiben. Das heißt, es ist an den Stirnen versiegelt, in ihrem Denken, in ihrem Charakter, alles ist auf Gott ausgerichtet. Und ich sage es nochmal, das ist kein Siegel oder Zeichen, das man sehen kann, sondern es wird beschrieben, es ist ein Festsetzen in der Wahrheit, sowohl verstandesmäßig als auch geistlich, sodass das Volk oder der Gläubige nicht mehr hin und her bewegt werden kann. Der Teufel kann machen, was er will. Es wird nicht mehr möglich sein, sie zur Sünde zu verführen. Diese Leute, die da übrig bleiben in der Gemeinde, die treuen Leute, die werden dann den lauten Ruf geben. Das heißt, Spätregen und so weiter, die werden besonders ausgestattet werden von Gott. Man kann das auch, wer möchte, mal in Offenbarung 9, Vers 4 lesen. In der fünften Posaune, da gibt es Leute, die das Siegel Gottes schon haben. Und die Heuschrecken, wo der Teufel so alle in Verbindung, die dürfen nur denen Schaden tun, die nicht das Siegel Gottes haben. Das heißt, da gibt es schon welche. Ich glaube, die fünfte Posaune sind die Machenschaften des Teufels zur Zeit, wenn der Spätregen fällt. Und es ist dann dieser laute Ruf, wird bewirken, dass sich die Treuen in den anderen Gemeinden, wo in Offenbarung 18,4 beschrieben werden, geht aus hier raus aus Babylon, die dann das erkennen, vielleicht unter großen Kämpfen, die heute vielleicht noch gegen uns arbeiten, die sagen, ja, kannst das vergessen, das und das und das, die werden zurückkommen. Ob man es glaubt oder nicht, sie bereiten sich indirekt heute schon darauf vor und sie werden sich verbinden mit den Treuen in der Adventgemeinde und dann wird immer mehr die Wahrheit ausgebreitet, immer mehr. Das ist dann die wahre Ökumene, die wahre kleine Ökumene. Und das geht so lange, bis sich der Letzte entschieden hat. Offenbarung 22,11 heißt es dann, wer gut ist, bleibt fernerhin gut. Wer böse ist, bleibt fernerhin böse. Wenn das passiert ist, werden die Plagen kommen. kurze Zeit, wie mal ein, zwei Wochen, glaube ich, nur, aber kann ich nicht hundertprozentig sagen. Danach kommt die Wiederkunft, dann die 1000 Jahre, dann das Endgericht und dann die neue Erde. Und das sind so die Dinge, die uns noch bevorstehen. Jeder kann aber entscheiden, auf welcher Seite er ist. Wer wird genau ausgesichtet? Es sind auch interessante Bibeltexte und interessante Texte von Ellen White. Ellen White schreibt sehr oft, es wird ausgesichtet, wer sorglos ist, sorglos gegenüber seiner Erlösung, wer gleichgültig ist, wer eifersüchtig ist, wer, interessantes Wort, wer fehlerfindisch ist. Was ist fehlerfindisch? Das Wort, weiß nicht, ob es das überhaupt gibt.
Ja. Bei anderen suchen, wo die ihre Fehler haben.
Genau. Genau, bei anderen suchen, aber die eigenen Fehler habe ich keine. Wunderbar, ne? Also man prüft nicht selbst, sondern man prüft andere. Ein Kennzeichen der Ausgesichteten, sie hassen Tadel und Zurechtweisung. Und in der Bibel stehen auch einige Gruppen, die nicht errettet werden. Vielleicht, es ist sehr wichtig, Offenbarung 21. Wer steht an erster Stelle? 21, Vers 8. An erster Stelle die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräuel befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihnen wird, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. An erster Stelle stehen Feiglinge, die den Glauben nicht bekennen, die vielleicht, wenn alles gut läuft, sich schon zum Glauben bekennen, aber wenn es hart auf hart geht, nicht. Dann haben wir Ungläubige, Frevler, Unzüchtige, Zauberer, Götzendiener, Lügner. 1. Korinther 6 steht noch Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Räuber. Zeugnisse Band 8, Lustlosigkeit, haben wir schon erwähnt, Anpassung an der Welt, Geldliebe, es wird auch Esslust beschrieben, keine Last für andere Seelen, sie sind betäubt, haben ihren Glauben gelähmt. Und woanders wird noch beschrieben, die, die sich gegen die Laodicea-Botschaft erheben. Ellen White schreibt an einer Stelle, Selbstsucht, Stolz, Neid, Bosheit, Lästerungen, Klatsch, Geschwätz werden gepflegt, bis der Geist Gottes nicht mehr mit uns weiter kann. Sünde gegen den Heiligen Geist. Die Zeit ist nicht fern, wo jeder Mensch geprüft wird. Das Mahlzeichen des Tieres wird uns aufgedrängt werden. Wer Schritt für Schritt den irdischen Anforderungen nachgegeben und sich weltlichen Gepflogenheiten angepasst hat, dem wird es nicht schwerfallen, sich den realen Mächten zu unterordnen, statt sich Spott, Beschimpfungen, drohendem Gefängnis oder dem Tod auszusetzen. Die Auseinandersetzung entzündet sich an Gottes Geboten und Gesetzen von Menschen. In jener Zeit wird in der Gemeinde das Gold von der Schlacke getrennt werden. Das heißt, ich habe mir immer gedacht, wie kann das sein? Leute, die großen Kampf lesen, die wissen, was mit dem Papsttum ist, wo die Gemeinde hingeht und so weiter, wie können die auf einmal das Mahlzeichen des Tieres annehmen? Die wissen es doch. Aber meine Antwort ist es, wenn ich jetzt immer mehr Kompromisse mache, da mal nachgrebe, da mal, dann wird es mir auch nicht schwerfallen, das auch in dieser Zeit, wenn größere Entscheidungen zu treffen sind, das auch zu tun. Ich werde sagen, naja, ich halte doch den Sabbat. Ich gehe halt am Sonntag trotzdem in die Kirche und ich bin halt dann zu Hause oder so. Ja. Und die so denken, wird beschrieben, die bekommen das Mahlzeichen des Tieres. Jedes wahre Gotteskind wird wie Weizen gesichtet werden. In diesem Sichtungsvorgang muss jedes gehegte Vergnügen, das den Menschen innerlich von Gott wegbringt, aufgegeben und geopfert werden. Aufgegeben und geopfert werden. Ich spreche diese Predigt auch zu mir übrigens. Es ist nicht, dass ich euch jetzt niedermachen möchte, es ist mir ganz nah, wie man so sagt, ans Herz gegangen, wie ich das ausgearbeitet habe. Wer wird nun bestehen? Da gibt es auch einen Text im 2. Thessaloniker 2. Vers 10. Da wird zuerst beschrieben, dass der Teufel viele Wunder wirkt und so weiter. Und der Abschluss von diesem Kapitel 2, Vers 10 steht, und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Die Liebe zur Wahrheit. Da steht nicht, weil sie die Wahrheit angenommen haben, sondern die Liebe zur Wahrheit. Die Wahrheit, es kommt keiner in den Himmel, weil er alles weiß und weil er die ganzen Richtlinien weiß. Das Ausleben, die Beziehung mit Jesus, die errettet uns. Die Liebe zur Wahrheit. Und letztendlich heißt es in Offenbarung 12, Vers 17, da ist es von dem Glauben an Jesus, von der Geduld und auch von den Geboten die Rede. Speziell für uns heißt es natürlich, was wir schon gelesen haben, wir sollen die Heilmittel Laodiceas annehmen. Und wer alle Prüfungen besteht, die kommen werden, der wird den Spätregen erhalten und wird letztendlich auch das ewige Leben erhalten. Ich möchte euch noch drei Absätze vorlesen. Aus Zeugnisse Band 5 ist der erste. Gott wird sein Volk aufrütteln. Wenn andere Mittel erfolglos bleiben, werden Irrlehren eindringen, die eine Sichtung herbeiführen und die Spreu vom Weizen trennen werden. Der Herr ruft alle auf, die an sein Wort glauben, aus dem Schlaf zu erwachen. In der biblischen Wahrheit, die die vor uns liegenden Gefahren zeigt, hat Gott uns köstliches und für unsere Zeit bestimmtes Licht geschenkt. Dieses Licht sollte uns zu einem fleißigen Studium der Schrift und zu einer ernsten Prüfung der Stellung, die wir einnehmen, veranlassen. Gott will, dass wir unter Gebet und Fasten alle Grundlagen der Wahrheit gründlich und mit Ausdauer erforschen. Die Gläubigen dürfen sich nicht mit Meinungen und schlecht begründeten Vorstellungen von der Wahrheit zufrieden geben. Ihr Glaube muss im Worte Gottes fest gegründet sein, damit sie, wenn die Zeit der Prüfung kommt und sie sich um ihres Glaubens willen vor Gerichtshöfen verantworten müssen, in der Lage sind, in Sanftmut und Ehrfurcht den Grund für ihre Hoffnung anzugeben, der in ihnen lebt. Gerichtshöfe. Anderes Zitat, Satan wird seine Wunder wirken, um zu verführen. Er wird seine Macht als die oberste errichten. Es mag scheinen, als wäre die Gemeinde kurz vor dem Zusammenbruch, aber sie fällt nicht. Sie bleibt bestehen, während die Sünder in Zion ausgesichtet werden. Die Sünder in Zion, in der Gemeinde. Die Spreu wird vom kostbaren Weizen getrennt. Dies ist eine schreckliche Prüfung, aber trotzdem muss sie erfolgen. Nur allein diejenigen, die durch des Lammes Blutes und das Wort ihres Zeugnisses überwunden haben, werden bei den Getreuen und Wahrhaftigen sein, ohne Flecken oder Makel der Sünde, ohne Falsch in ihrem Munde. Die übrigen, die ihre Seele reinigen, indem sie der Wahrheit gehorchen, sammeln aus dem Prüfungsvorgang Kraft und offenbaren die Schönheit der Heiligkeit inmitten des Abfalls, der sie umgibt. Lasst erst Widerstand sich erheben, religiösen Fanatismus und Unduldsamkeit wiederum das Zepter führen und Verfolgung aufs Neue einsetzen, dann werden die Halbherzigen und Heuchler wanken und ihren Glauben aufgeben. Der wahre Christ aber wird feststehen wie ein Fels mit einem stärkeren Glauben, einer größeren Hoffnung als in den Tagen des Wohlergehens. Was für Verheißung. Zum Abschluss, wir haben es letztendlich schon gesagt, es kommt eine Sichtung, eine brutale Sichtung, hier in der Gemeinde, auch in der Welt. Wie kann man sich darauf vorbereiten? Das Allerwichtigste, Jesus annehmen, nicht werksgerecht sein und sich von ihm etwas sagen lassen. Unser Heiland sagt, er möchte jeden retten, aber dazu ist Vorbereitung notwendig. Und Jesu Vorschläge sind, dass wir lernen, im Kleinsten treu zu sein. Andere Bibeltext sagt, nicht abweichen zur Linken oder zur Rechten. Im Kleinsten treu, alles, was mir Gott gezeigt hat. Es kann auch in der Gesundheitsbotschaft sein. Die Gesundheitslehren sind auch ein wichtiges Mittel, um unser Denken zu kultivieren im Sinne Gottes. Bibelstudium, braucht man nicht darüber reden, reinigt die Gedanken, bringt mich zu guten Entscheidungen. Gebet, auch Geist Gottes, kann mächtig auf mich einwirken. Die Freizeitgestaltung, was ich mache in meiner Freizeit, bringt es mich weg von Gott oder nicht? Welche Musik höre ich? Kleidung, selbst das habe ich gelesen, was ich mir nicht vorstellen kann. Die meisten werden fallen durch Esslust und Kleidung, habe ich gelesen unlängst. Sabbatheiligung, was mache ich am Sabbat? Lerne ich das? Letztendlich, Jesus sagt, tu das, was du erkannt hast. Und ich glaube, heute, wenn wir die heutige Zeit schauen, haben wir jetzt schon eine kleine Sichtung. Und ich könnte es so vergleichen mit den Gideon 32.000 auf 10.000. So können wir also so im Groben vergleichen. Ja? Aber die harte Sichtung wird noch kommen. Und ich glaube, nach meiner Überzeugung, sie ist sehr nah. Ich glaube, was Veit mal gesagt hat, die Pläne für dieses ganze Sonntagssache da liegen schon in den Schubladen. Im Moment hält Gott noch die Engel oder halten die Engel noch die Winde zurück. Und vielleicht sollten wir zum Abschluss nochmal die Offenbarung 3 Botschaft, den Abschluss lesen. Offenbarung 3 ab Vers 19. Da ist auch von Züchtigen die Rede, hat auch was mit Liebe zu tun. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich, so sei nun eifrig und tue Buße. Und dann sagt Jesus, siehe, ich stehe vor der Herzenstür, vor der Tür und klopfe an. Ich muss aufmachen. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, wird das 7. Mal in der Bibel beschrieben, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, und wir haben alle zwei, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Jesus hat uns lieb, deswegen gibt uns diese Botschaft. Er möchte alle von uns retten. Er möchte eine tiefe Beziehung mit uns haben. Und er möchte, dass wir durch Glauben seine Überwindungskraft annehmen und möchte uns auch durch diese kommende Trübsalzeit bringen. Er sagt uns auch durch diese Botschaft, dass jetzt keine Zeit mehr ist, Gemeinde zu spielen, sondern es gilt jetzt wirklich ernst zu machen. Und mein Wunsch ist für mich und für uns alle, dass Gott uns diese Demut gibt. Mut ist auch in diesem Wort drin. Wir brauchen auch Mut, dass wir das zulassen und dass der Heilige Geist unser Leben nach seinen Grundsätzen ausrichten kann. Und letztendlich wird Gott alles, was uns passiert, zum Guten führen. Mit diesen Verheißungen möchte ich euch jetzt sozusagen Sabbat zum Nachdenken geben. Und ich bitte den Herrn, dass uns das alles bewusst macht und wir immer mehr ein Segen für uns und andere dann auch sein können. Amen.